Mein Name ist Hendrik Lösch, ich bin Consultant und Coach der Saxonia Systems AG. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Testautomatisierung im agilen Kontext, vor allem aus Sicht der Entwickler. Und eine Sache, die mir im Vortrag vorher definitiv aufgefallen ist, das ist zwischen den unterschiedlichen Beteiligten innerhalb eines Softwareprojekts unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was ein Test ist. Inwiefern das Auswirkungen hat, werden wir sehen, denn wir Entwickler gehen eigentlich mit einer etwas anderen Erwartung beziehungsweise sollten mit einer anderen Erwartung an das Thema Softwaretest herangehen. Der Vortrag an sich heißt MS-Test mehr als nur Unit-Tests. Er beschäftigt sich damit natürlich erstmal mit dem Thema Unit-Testing mit Visual Studio. Ich habe ganz am Ende noch ein paar Folien zu Testautomatisierung auf dem Systemlevel, wie man das eventuell agil lösen könnte, was auch gerne eingesetzt wird, wenn wir dann mal sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Uns soll es erstmal darum gehen, wie Unit-Testing funktioniert. Jetzt merke ich dummerweise gerade, dass ich neu gestartet habe. Entschuldigung, so. Die Folie ist die gleiche. Jetzt geht der eigentliche Vortrag los. Wir haben mit Software ein kleines Problem, denn unsere Software kann gar nicht so richtig mit uns reden. Sie ist unser kleines Baby. Sie hat ab und zu Bauchschmerzen, aber wenn das so ist, ist das Einzige, was sie tun kann, meistens schreien. Und wenn sie schreit, ist es eigentlich schon viel zu spät. Die Art und Weise, wie sie schreit, kann dabei auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Das kann passieren, indem die Implementierung von Features immer länger dauert. Dann ist es definitiv zu spät, noch irgendwas zu ändern. Es kann sein, dass es beim Kunden alles kaputt geht, was wir vorher gebaut haben. Dann ist es auch zu spät. Und selbst wenn wir Tests schreiben, sorgt das eigentlich nur dafür, dass zunächst erst einmal das Schreien viel lauter wird. Wir müssen also lernen, dieses Schreien irgendwie zu interpretieren, herauszulesen, wo kommt denn das jetzt her? Und das ist die eigentliche Herausforderung bei dem ganzen Thema Testautomatisierung, denn während ein Tester durch Klicken von Oberflächen und Ähnliches viel mehr Möglichkeiten hat zu sehen, was denn zeitgleich passiert, können automatisierte Tests das nicht. Automatisierte Tests sehen nur, ob die Anforderungen, ob die Erwartungen, die wir im Vorfeld definiert haben, auch tatsächlich erfüllt werden. Und das ist ein wenig problematisch, denn mit Testautomatisierung ist immer auch ein Aufwand verbunden, der sich nicht direkt in produktiven Verbesserungen niederschlägt. Gerade beim Thema Test-Driven Development fechten viele Entwickler einen Kampf gegen das Budget aus, weil sie im Vorfeld mehr Kosten verursachen, aber nicht eindeutig nachweisen können, dass durch diese Kosten später andere Kosten eingespart werden. Das heißt, wir starten mit einem gewissen Vertrauensvorschuss und sind bereit, einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen, um Feedback von unserer Software zu erhalten. Feedback in Form von Testergebnissen. Und dieses Feedback wollen wir möglichst konstant und immer wieder erhalten. Das ist die eigentliche Stärke von automatisierten Tests. Und damit nun dieses Vertrauen, beziehungsweise es kann auch völlig andersrum passieren, wenn das Feedback negativ ist, indem eben unser Baby nur schreit und uns nicht sagt, wie es ihm letztendlich geht, dann kann das Vertrauen verletzt werden, gestört werden, dann sind wir eventuell nicht mehr bereit, entsprechend viel Aufwand zu investieren, damit unsere Tests überhaupt am Leben bleiben, richtig funktionieren. Und dann wird das Feedback nur noch viel schlimmer. Man kann also je nachdem, wie man diese drei Elemente betrachtet, eine Spirale des Schreckens erzeugen oder der Freude. Und dabei ist ganz wichtig, wie man von Anfang an vorgeht, um zum Beispiel seine Unit-Tests zu verfassen und für welche Frameworks man sich entscheidet. Ein Akronym, das dabei hilft zu entscheiden, ob Tests auf Entwicklerebene gut sind, ist FIRST. FIRST beschreibt, dass Tests für Entwickler möglichst schnell sein sollen. Sie sollen schnell ausführbar sein, denn je schneller wir das Feedback haben, desto eher erhalten wir eine Einschätzung darüber, ob eine Änderung gut war oder nicht. Und gerade bei dieser Art von Tests geht es ja darum, dem Entwickler darauf hinzuweisen, dass er etwas falsch gemacht hat, in dem Moment, wo er es falsch gemacht hat. Sehen wir gleich noch deutlicher. Die Tests sollen isoliert von ihrer Umwelt ablaufen. Nach Möglichkeiten keine Datenbanken verwenden, nach Möglichkeiten keine Web-Services, Dateisysteme und sonst was, weil das alles versteckte Komplexitäten sind, die dazu führen können, dass die Tests fehlschlagen. Dazu zählen aber auch eventuell Features der Frameworks, die die Tests selbst auch komplex machen. Sie sollen unabhängig voneinander sein, denn wenn die Tests sich gegenseitig beeinflussen, dann können wir sie nicht mehr in beliebiger Reihenfolge ausführen. Und dies führt auch wieder zu Fehlern, die wir nicht unbedingt nachvollziehen können. Das stört alles das Vertrauen. Denn wenn die Tests nicht immer auf die gleiche Art und Weise die gleichen Ergebnisse liefern, dann sind sie für uns nicht mehr nachvollziehbar. Wir wissen nichts mit den Dingern anzufangen und irgendwann lassen wir es ganz sein, lassen wir lieber einen Menschen drüber gucken. Können wir uns die Arbeit mit der Automatisierung auch sparen. Darüber hinaus sollten Tests möglichst self-verifying sein, das heißt, sie sollten in der Art und Weise, wie sie verfasst sind, sprechend sein. Man spricht teilweise auch von einer lebenden Dokumentation. Je nachdem, wie man die Tests verfasst, können sie gelesen werden wie ein Buch. Na gut, uns Entwicklern fällt das sowieso einfacher, in diesem Brimborium aus Groß- und Kleinbuchstaben dann einen Sinn daraus zu erkennen. Aber es gibt Möglichkeiten, dass die Ergebnisse oder die Tests, so wie sie verfasst sind, eben lesbarer sind. Werden wir auch gleich noch sehen. Und sie sollten eben möglichst nahe zur Umsetzung der eigentlichen Implementierung verfasst werden, weil wir dann geistig noch im gleichen Problemkontext sind und damit auch die funktionalen Einheiten, die wir prüfen, viel kleiner, viel feingranularer sind. Das, was man dadurch erreicht, durch Tests, die auf diese Art und Weise verfasst sind, ist zunächst erstmal eine sehr, sehr hohe Anzahl von Tests. Wir erhalten Feedback in dem Moment, wo wir ein Problem auf ein Problem treffen. Im Visual Studio haben wir das schon, wenn man beim Class das C weglässt, dann lässt es sich nicht kompilieren und wir werden darauf hingewiesen, da fehlt was, in dem rot hervorgehoben wird, was denn da nicht geht. Das funktioniert, weil die Syntax festgeschrieben ist. Was Visual Studio nicht erkennen kann, das ist der Kontext, innerhalb dessen unsere Änderungen stattfinden. Das geht nur über automatisierte Tests. Und es wäre im Grunde schön, wenn wir wie bei Word so eine rote Unterkringelung haben, wenn in unserem Kopf gerade ein Fehler passiert ist. Damit wir das dann auch in diesem Moment entsprechend reparieren können und unsere Ideen auch anpassen können. Ich möchte das ganz kurz mal an einem Beispiel zeigen, da gehen wir nachher auch noch näher drauf ein. Das ist ein Projekt, das ich gerne für Spielzwecke und Ähnliches verwende. Ist völlig egal, was das erstmal tut. Hier unten gibt es so einen kleinen grünen Kreis. Das ist vom externen Tool, Third-Party-Tool nCrunch. nCrunch führt automatisch die Tests aus, wenn ich eine gewisse Zeit lang nichts gemacht habe. Ich füge jetzt hier einen Kommentar ein. Okay, das lässt sich nicht kompilieren. Ich füge einen Kommentar ein, mehr habe ich nicht gemacht. Jetzt geht hier unten was los. 25 Tests werden ausgeführt, einer ist fehlgeschlagen und zwar macht der... Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich die Maus nicht sehe. Das ist das Problem, wenn man im Präsentationsmodus ist. Ich sehe es auf dem anderen. Gucken wir mal, welcher Test fehlgeschlagen ist. Das ändert sich, öffnet sich natürlich auf diesem Bildschirm. Und zwar wird jetzt in meinem Kiosk-System ganz offensichtlich das zweite Modul nicht geladen. Und das bloß, weil ich eine Zeile auskommentiert habe. Das wüsste ich sonst nicht. Wenn ich das wüsste, dann eventuell beim Einchecken in den CI-Bild, aber da habe ich bestimmt mehr gemacht, als nur diese eine Zeile zu verändern. Und das ist das Ziel, was wir eigentlich mit Unit-Tests verfolgen sollten und mit Test-Driven Development. Wir wollen Feedback so schnell wie möglich, um so früh wie möglich Fehlschläge mitzubekommen. Denn je früher Fehler auftreten, desto geringer ist der Aufwand, um diese zu reparieren. Und das, woraus das alles kommt oder das, die Art und Weise, mit der wir solche Tests am besten umsetzen können, ist nun mal testgetriebene Entwicklung. Timely. Was kann früher passieren, als den Test gleich als erstes zu schreiben? Also dieses Akronym FIRST ist da nicht ohne Grund drin. Und bei der testgetriebenen Entwicklung ist es so, wir schreiben zuerst unseren Test, der schlägt fehl, dann implementieren wir so lange, bis der Test grün wird, bis die Implementierung entsprechend umgesetzt ist. Und danach können wir den Code so verändern, dass er besser lesbar ist, eine anständige Architektur ergibt und so weiter und so fort, ohne dass wir das eigentliche Verhalten ändern. Ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, Funktion ungleich Verhalten der Software. So, warum erzähle ich das alles? Weil die Art und Weise, wie wir die Frameworks wählen und wie wir vorgehen beim Verfassen von Unit-Tests, das durchaus das Feedback direkt beeinflusst. Roy Oshoroff, der Autor von The Art of Unit Testing, hat nach der Veröffentlichung von Visual Studio 2010 diesen netten Satz geschrieben. Er, seines Zeichens ist er ein Anhänger der Alt.NET-Bewegung. Das heißt, Personen, die absichtlich und gezielt auf alternative Lösungen setzen, die nicht direkt von Microsoft kommen. Das hat diverse Gründe, unter anderem Konkurrenz belebt das Geschäft. Agilisten sind schneller als alle anderen, vor allem schneller als Großkonzerne. Seine Überzeugung, und bei Visual Studio 2010 war es definitiv der Fall, denn damit wurde vor allem die agile Bewegung in der Microsoft-Welt enttäuscht. Es war zwar so, dass das Studio ziemlich häufig diesen Begriff Unit-Test verwendet, aber irgendwie auf eine völlig andere Art und Weise. Das Problem bei Unit-Test ist immer diese Unit, denn welche Unit meinen wir? Im Deutschen nehmen wir Komponententest. Oh, super, wir ersetzen ein schwer zu definierendes Wort durch ein anderes. Jeder versteht unter Unit und unter Komponente etwas anderes, aber je nachdem, wie wir das definieren, erhalten wir dann mehr oder weniger Tests, komplexe oder weniger komplexe Tests, schnellere Ausführungen, langsame Ausführungen und so weiter und so fort. Werden wir dann gleich noch drauf kommen. Darüber hinaus war die Benutzung von Visual Studio 2010 für Entwickler nicht unbedingt freundlich, wenn es ums Unit-Testing geht. Wir hatten diverse Ansichten, unter anderem eben die Test-Results-Ansicht, wo man aus den letzten 20 Testausführungen auswählen konnte. Dort hat man alle Tests drin gesehen. Wenn man sich dann ein Ergebnis angezeigt hat, wurde das in einem eigenen Fenster geöffnet. Wir hatten eine Testliste, wo alle möglichen Tests drin waren und man hatte diverse Settings-Möglichkeiten, um Einstellungen vorzunehmen. Dies ist super, wenn man System- und Integrationstests macht. Für einen Entwickler ist das der absolute Overkill. Das sind Features, die man eigentlich als Entwickler gar nicht wirklich braucht. Was man als Entwickler macht, ist, also wenn man testgetrieben entwickelt, kommt man ohne Probleme über die Zeit hinweg auf mehrere tausend Tests. Und da ist so eine Liste nicht hilfreich, weil der Scrollbar wird dann so groß. Darüber hinaus hatte man das Problem mit Visual Studio 2010, man konnte Unit-Testing-Frameworks, die direkt darauf ausgelegt waren, den Test-Driven-Development-Entwickler zu unterstützen, nicht nutzen. Nicht direkt im Studio. Man musste auf externe Tools zugreifen, wie zum Beispiel JetBrains ReSharper, Just Code von Telerik oder, naja gut, den N-Unit-Test-Runner, den nie einer benutzt hat. Und dann kam Visual Studio 2012 und siehe da, alles war besser. Interessant ist dabei auch noch, dass die Testrunner so optimiert sind, dass sie diese Underscore-Schreibweise ein bisschen optimieren. Die filtern also die Underscores raus und man hat danach eindeutig lesbaren Text. Und damit sind wir bei dem Punkt, den manche oder worum es bei Behavior-Driven Development an sich geht. Man möchte den Test und die Spezifikation zusammenlegen. Man möchte keine Trennung mehr. Man möchte eine Spezifikation schaffen, die sich selbst überprüft und damit lebt, die uns sagt, wenn etwas funktioniert oder wenn etwas nicht funktioniert. Wobei ich sagen muss, wer Test-Driven Development nicht verstanden hat, der wird auch Behavior-Driven Development nicht verstehen. Sei nur eine Vorwarnung. Was man vor allem bei Behavior-Driven Development macht, ist, man löst sich wieder von der Idee des Test-Driven Developments, dass wir unbedingt in möglichst kleinen Einheiten denken müssen. Dadurch, dass wir statt Funktionalität eben Verhalten beschreiben, prüfen wir auch die Interaktion zwischen mehreren Klassen, mehreren Methoden und so weiter und so fort. Und das führt automatisch zu weniger Testfällen und zu größeren Units oder Testgegenständen. Der Grund, warum das wichtig ist, wie groß so eine Unit oder so ein Testfall ist, liegt einfach darin, dass je größer sie ist, desto weniger Informationen bekommen wir über einen Fehlschlag und desto häufiger schlägt der Test fehl. Also wenn wir diesen Test jetzt mal nehmen würden, hätte der beispielsweise 3 Gründe, warum er fehlschlägt. Bei einem Systemtest haben wir vorhin gesehen, man gibt Daten in einen Textbox ein, aber weiß vielleicht gar nicht, ob überhaupt schon mal das Programm gestartet wurde. Also der Test schlägt fehl wegen irgendetwas, das ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Test zu tun hat. Und indem wir eine möglichst kleine Unit uns herausnehmen, können wir all diese externen Abhängigkeiten wegschneiden und können uns dann sicher sein, dass nur wegen diesem einen Grund, den wir hier hinterlegt haben, auch wirklich die Sache gerade gegen den Baum fuhr. Wer Test-Driven Development nach Robert C. Martin, also klassisches Test-Driven Development, durchführt mit sehr, sehr kleinen Schritten, der braucht auch keinen Debugger mehr. Die Frage ist, ob man das will, weil es entsprechend viel Aufwand bedeutet. Dazu kommen wir gleich nochmal. Mir geht es noch ein bisschen um Test-Driven Development und Visual Studio. Denn eine wunderbare Veränderung hat mit Visual Studio 2012 schon stattgefunden. Bei einer Testausführung werden nicht mehr alle Daten in ein eigenes Verzeichnis deployed. Das ist super bei System- und Integrationstests, wo man sich die Testdaten und alles nach Möglichkeit aufheben will, wo man den Status gerne vorliegen hat, um den später noch nachzuvollziehen. Aber wenn ich einen Test ausführen will, der 100 Millisekunden dauert und muss 10 Sekunden darauf warten, bis die Dateien kopiert sind, dann macht das keinen Spaß. So. Wichtig ist, deswegen zeige ich auch dieses Bild, dass die alte Art und Weise, Tests mit MS-Test auszuführen, noch immer im Visual Studio enthalten ist. Und das ist wichtig, weil die für andere Testarten gebraucht wird. Sie müssen darauf achten, dass Sie keine Test-Settings-Datei in Ihrer Solution vorliegen haben, dass Sie keine Coded UI-Tests, keine Web-Performance-Tests und keine Last-Tests in Ihrer Solution haben, denn dann wird das alte MS-Test getriggert. Die einfachste Möglichkeit in dem Zusammenhang ist also, dass Sie 2 Solutions vorliegen haben, eine für die Entwickler und eine weitere, die Sie dann mit solch aufwendigeren Tests in einem Lab oder Ähnlichem ausführen und ausprogrammieren. Nur als Tipp. Denn sobald Sie das haben, müssen Sie für das Deployment für Dateien, die Sie ja eigentlich in Unit-Tests sowieso nicht verwenden sollen, aber das lässt sich nicht unbedingt immer vermeiden, müssen Sie das Deployment-Item-Attribut verwenden. Und das hat die Eigenschaft, dass die Dateien, die dort drin verwendet werden, einmal deployed werden, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo das erste Mal ein Test mit einem Deployment-Item für diese Datei aufgerufen wird. Das heißt, wenn Sie 2 Tests haben, die auf das gleiche Deployment-Item gehen, der eine löscht beispielsweise Daten und der andere aktualisiert sie, dann kommt es zu Fehlern, weil die Daten eventuell nicht mehr vorhanden sind, die Sie aktualisieren wollen. Hier bietet es sich an, wenn man das tatsächlich machen möchte, dass man in unterschiedliche Verzeichnisse deployt. Dann ist wieder alles in Ordnung, dann kann man die Sachen auch löschen, aber die Dateien grundsätzlich werden nur einmal zum jeweiligen Ziel deployed und das kann ganz schöne Haare raufen bedeuten. Vor allem in Kombination mit dem Resharper, denn der Resharper hat eine andere Art und Weise, Tests auszuführen, als das MS-Test hat. Und uns ist es mehrfach passiert, dass bei den Entwicklern die Tests funktioniert haben und auf der Bildmaschine nicht. Einfach nur, weil der Resharper lokal eben, was weiß ich nicht, alphabetisch bei der Ausführung vorgegangen ist und MS-Test umgekehrt alphabetisch. Ich habe keine Ahnung, man muss in welcher Reihenfolge die Tests ausgeführt werden. Man sollte nicht glauben, das zu wissen, sage ich mal. Man muss immer davon ausgehen, dass Unit-Tests in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Dummerweise durch das Deployment-Item und durch die Nutzung externer Tools kann es dazu kommen, dass die Tests eben nicht mehr repeatable, nicht mehr auf die gleiche Art und Weise ausführbar sind in unterschiedlicher Weise. Wenn man dennoch, also wir sehen hier, wir wollen auf Dateien zugreifen, ist unschön, weil Dateizugriffe sind langsam, wir müssen Daten deployen, Datendeployment ist gefährlich. Wenn man das vermeiden möchte, kann man mit Visual Studio sich auch der Fakes und der Shims bedienen. Das Fakes Framework ist ab der Premium Edition enthalten. Wurde mit Visual Studio 2012 damals nur für die Ultimate Edition eingeführt. Später ist es dann mit in die Premium Edition hineingewandert. Und Shims sind dazu da, vorhandenen Code zu überschreiben. Also das, was wir hier haben, wir haben ein Person Repository und man kann für eine DLL eine sogenannte Fakes DLL erstellen lassen und dort mit den Typen, die in der Fakes DLL enthalten sind, kann man dann die Funktionalität der anderen Typen überschreiben. Es funktioniert über einen Runtime-Interceptor, das heißt, in dem Moment, wo beispielsweise die Delete-Methode aufgerufen wird, egal für welche Instanz des Typs Person Repository, führt er dann diese Methode aus und setzt beispielsweise bloß ein Flag auf True, um anzuzeigen, dass die Delete-Methode überhaupt ausgeführt wurde. Das ist sehr nett in Legacy-Anwendungen. Also es hilft wahnsinnig, wenn man einen riesengroßen Code-Blob vor sich hat und nicht weiß, was das Ding eigentlich macht. Wenn man Greenfield startet, dann braucht man es nicht unbedingt. Dann sollte man auf solche Dinge wie Inversion of Control und Co. setzen, also auf eine saubere Architektur, die das nicht unbedingt notwendig macht. Denn Shims haben durch ihren Runtime-Interceptor den Nachteil, dass sie langsam sind. So eine Testausführung kann durchaus dann schon mal 2 bis 3 Sekunden dauern. Und wenn man dann 100 solcher Tests hat, dann wartet man wieder. Und das wollen wir ja nicht. Aus diesem Grund sollte man eigentlich lieber seine Applikation, seine Komponente, seine Applikationsschichten, seine Komponenten durch Interfaces voneinander abtrennen. Und hier bietet Fakes die Möglichkeit, über Stubs automatische Implementierung für Interfaces bereitzustellen. Das wäre dann das Stub IPerson Repository. Und dort können wir entsprechend die Methoden auch überschreiben. Da fällt mir gerade ein, dieser Code ist falsch. Man muss den Stub IPerson Repository erst instanzieren und danach kann man die Delete-Methode überschreiben. Habe ich nicht gesehen in der Vorbereitung. Ist aber egal. Im Grunde ist es das Gleiche. Man würde dann dem Konstruktor dieser Klasse das Repository übergeben. Das ist bekanntes Dependency Injection. Ich gebe Abhängigkeiten von außen über den Konstruktor in die Klassen hinein. Wer das nicht so machen möchte, wer das nicht mit Fakes machen möchte und wer zum Beispiel nur eine Professional Edition oder eine Express Edition von Visual Studio hat, der kann auf zahlreiche Open Source Frameworks zugreifen, frei verfügbare Frameworks. Das hier wäre zum Beispiel Fake It Easy. Und diese gehen wieder den Ansatz, naja, so richtig schön lesbar ist Code nicht, aber wir können es ja trotzdem mal probieren, ihn lesbar zu bekommen. Und dann hat man eben solche Fluent APIs mit a Fake of IPerson Repository und wir erwarten a call to repository delete must have happened. Ist ein bisschen schöner lesbar, denke ich mal, und man hat eine ganze Menge Code eingespart. Voraussetzung dafür ist, es muss sich bei den Typen, die man faken möchte, um Interfaces oder abstrakte Klassen handeln. Also das, was Shims uns bietet, dass man auch vorhandene Klassen umschreiben kann für die Tests, das geht nur mit kostenpflichtigen Tools, die da zum Beispiel wären JustMock von Telerik oder, jetzt habe ich den Namen vergessen, TypeMock Isolator. So, genau. Ein weiteres Feature, das ich noch erwähnen möchte und was dann tatsächlich den Unterschied zwischen den Unit-Test-Frameworks auch im Code darstellen kann, das sind die parametrisierten Tests. Ein parametrisierter Test hilft immer dann, wenn die Testlogik eigentlich immer gleich ist, die eigentliche oder wenn der Code des Tests immer gleich ist, die eigentliche Logik sich aber in den Eingabedaten versteckt. Im vorhandenen Fall wollen wir einen Comparer überprüfen und der Comparer hat die Eigenschaft, dass seine Compare-Methode ein -1 zurückliefern soll, wenn der erste Wert kleiner ist als der zweite, eine 0, wenn sie gleich sind und eine 1, wenn der erste Wert größer ist als der zweite. Wenn wir nach Lehrbuch vorgehen würden, müssten wir jetzt 3 Tests schreiben, damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das ist aber aufwendig, das sieht nicht so richtig schön aus und gibt es da nicht schon was? Ja, und zwar die parametrisierten Tests und die sind vor allem dann praktisch, wenn es auch darum geht, komplexere Datentypen zu prüfen, wie hier. So eine Person, die hat ja nicht nur den String, sondern wenn wir ein Compare für Person machen wollen, dann müssen wir ja eventuell auch Vorname, Nachname und Geburtsdatum prüfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszuführen in unterschiedlichen Kombinationen und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sache, die macht man auf Unit-Test-Ebene schon eher seltener in dem Maße. Und damit lässt sich auch erklären, wie das im MS-Test funktioniert. Also auf UI-Ebene wird das häufig auch deshalb verwendet, weil man beispielsweise Eingabenvalidierung. Ich will wissen, ob bei einem Fragezeichen oder darf ich ein Fragezeichen eingeben, darf ich Raute eingeben oder. Es ist viel einfacher, dass man ein Skript drüber laufen lässt. Die Daten davon zieht man sich zum Beispiel aus einem CSV oder einer Excel-Tabelle oder aus einer Datenbank oder. Als dass sich dort wirklich ein Tester hinsetzt und dann geht nicht, oh, das ist ja jetzt nicht gut. Sondern wir lassen das automatisieren und dafür kann man sich ganze Datensätze einlesen, die man eventuell auch aus der Produktion bekommt. Und da kommt diese Funktionalität her. Was man also macht, ist, eventuell muss man zunächst eine Datei deployen, wobei Deployment-Item ist nicht mehr unbedingt notwendig, je nachdem, welche Form von MS-Test man verwendet. Dann muss man eine Data-Source anbinden, das kann CSV, Excel, XML, Access oder eine SQL-Server-Datenbank sein. Die Data-Access-Method funktioniert leider bloß bei tatsächlichen Datenbanken. Ansonsten werden die Daten immer sequenziell ausgelesen. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit random, also dass man zufällige Daten ausliest, ist für Tests aber sowieso nicht ganz so gut, Zufallsdaten. Und um dann auf die Daten, die in dieser Datei enthalten sind, zugreifen zu können, muss man eine Property Test-Kontext anlegen. Diese hat eine Property Data Row, der übergibt man den Titel der Spalte einer Tabelle und dann muss man noch das, was man dort zurückkriegt, konvertieren. Wir erinnern uns an a call to must have happened. Richtig schön lesbar ist es nicht. So. Das ist aber auch kein Problem, denn ich würde grundsätzlich davon abraten, das in Unit-Tests zu verwenden. Weil wir müssen Dateien deployen, das Auslesen ist eher langsam. Und das ist so die einzige Stelle bei MS-Test, wo ich sage, schade Jungs, dass ihr das bisher noch nicht gefixt habt. Und sie haben es gefixt. Und zwar für Windows 8, das sehen wir nachher mal kurz. Denn wie macht NUnit das? Wenn es eine große Sache gibt, die NUnit und MS-Test definitiv unterscheidet, außer noch ein bisschen die Initialisierung von Tests, dann ist das die Art und Weise, wie man parametrisierte Tests umsetzen kann. Und die einfachste Möglichkeit ist über Values-Parameter. Dort kann man angeben, die Werte, die als Parameter hineingegeben werden sollen, und diese werden dann miteinander kombiniert. Also Albert mit Zacharias, Anton mit Zoltan, Albert mit Zoltan und Anton mit Zoltan. War schwierig, zwei Namen mit Z zu finden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über ein Test-Case-Attribut noch mehr der Logik des Tests auszulesen, und zwar der gesamte Assert-Bereich. Man geht einfach davon aus, dass das Result zurückgegeben wird und damit schrumpft unser Test auf zwei Zeilen Code. Und Test-Case geht noch viel weiter. Über Test-Case-Source beispielsweise können wir uns auch komplexe Datentypen erstellen lassen, die dann zurückgegeben werden. Geht sehr viel. Man nutzt es aber nicht so häufig, wie ich es gerne nutzen würde. Muss ich einfach dazu sagen. Also das sind so 1% der Arbeit, die man beim Unit-Testen eventuell macht. Ist vor allem dann hilfreich, wenn man viel mit Algorithmierung zu tun hat. Mit mathematischen Aufgaben und Ähnlichem. Und hier haben wir das Beispiel mit MS-Test für WinRT. Dort kam die Data-Test-Method hinzu. Diese hat ein Attribut Data-Row und das entspricht in etwa dem, was wir von NUnit kennen. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwann auch unter .NET kommt. Ich weiß nicht, warum sie es noch nicht drin haben. Es würde mir sehr helfen. Denn ein kleines Problem besteht einfach mit MS-Test. Also, um es erstmal zusammenzufassen, man kann damit problemlos Unit-Tests schreiben, ist kein Ding. Also die Funktionalität, die man braucht, hat man da. Für Leute wie mich, sage ich mal, ist nur das Problem, man kann es nicht erweitern. Alle Attribute, die vorhanden sind, alle möglichen Klassen, die vorhanden sind, sind gesperrt gegen Erweiterung. Und dadurch kann man nicht noch ein paar Spielzeuge zusätzlich hinzufügen, die durchaus hilfreich wären. Und wie das dann zum Beispiel aussieht, möchte ich nochmal im Code zeigen. Denn wenn ich jetzt irgendwann mal meine Maus wieder finde, ich hoffe, man kann es erkennen, soweit. Nein. Ich verwende in dem Fall xunit.net mit Fluent Assertions und Fake It Easy und Autofixture. Quasi vier Sachen in einem, die dafür sorgen, dass meine Testlogik minimal klein wird. Wofür sind die ganzen Sachen da? Das Theory zeigt an, dass es sich um einen parametrisierten Test mit xunit.net handelt. xunit.net wird durch das Framework Autofixture dahingehend erweitert, dass ich mir problemlos Instanzen von Klassen erstellen lassen kann. Ich kann mir auch Testdaten erstellen lassen. Wenn ich sage, ich brauche eine Person, dann sage ich einfach, gib mir eine Person. Ist mir egal, was die in dem Namen, Geburtsdatum oder sonst was drinsteht. Hauptsache, das ist eine Person. Darüber hinaus kann der aber automatisch, Automock-Data, auch Interfaces mocken. Wenn ich also sage, ich hätte gerne einen iEventAggregator, dann muss der nicht unbedingt die Klasse EventAggregator instanzieren, sondern der erstellt mir einen Fake, das, was wir vorhin unter Shims hatten und unter Stubs. Das erstellt er mir einfach und ich weiß das nicht mal unbedingt, weil es ist mir egal. Er sorgt auch automatisch dafür, dass mein Source Selection View Model, was die Klasse ist, die ich teste, die Referenz auf Event Aggregator bekommt. Und damit ist fast alles, was dieser typische Boilerplate-Code ist, den ich für ein Arrange brauche, ist alles weg. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und dann kann ich am Ende, die Überprüfung passiert nicht mit Assert, sondern wieder etwas lesbarer, Actual Visibility should be Visible Action Buttons, Text or Cancel. Das flutscht schon ein bisschen mehr. Vor allem im Fehlerfall kann man das auch besser lesen. Ich weiß, das ist sehr schwer zu verstehen, weil man durch einige Höllen gegangen sein muss, um die Genialität dieses Konzepts zu begreifen. Das wirklich Gute ist, wir sparen Code. Alles, was wir auslagern können, lagern wir aus. Und das wird möglich durch die Erweiterbarkeit, die diese verschiedenen Frameworks mit sich bringen. Und das ist auch der Grund, warum die Leute sich tierisch darüber gefreut haben, im Visual Studio ihre Testing-Frameworks zu verwenden, weil die sind wirklich dafür gemacht. Insofern man denn so arbeitet. Denn was man auch nicht vergessen darf, um Test-Driven Development richtig zu lernen, muss man eine ziemliche Entwicklung durchmachen. Das ist nicht einfach. Man kann niemandem sagen, du machst das ab heute und dann wird er das richtig begreifen, sondern er muss schon einige Zeit investiert haben und danach wird er die Sachen entsprechend auch verstehen. Demnach, je nachdem, wie man arbeiten möchte, kann man mittlerweile auswählen, welches Framework man dazu verwendet. Man wird nicht mehr in eine bestimmte Schiene gedrückt und man kann auf diese Weise eben Unit-Tests so verfassen, wie man das für richtig hält. Und das erlaubt die Möglichkeit, dass man ein festes Fundament für seine komplette Testautomatisierungsstrategie in Form von Unit-Tests so aufbaut, wie man das eben benötigt. Und dadurch kann man sich viel Arbeit in den höheren Teststufen sparen. Jetzt noch die Frage, MS-Test, Unit-Testing-Framework, wie auch immer, ist das gut oder ist das schlecht? Es ist keinesfalls schlecht. Weil wenn MS-Test ein was ist, dann ist es zunächst erstmal ein Testing-Framework. Und das sieht man daran an den weiteren Testarten, die man damit umsetzen kann. Dazu gehören eben zum Beispiel die Web-Performance-Tests. Machen Sie sowas mal mit NUnit. Unschön, nicht so leicht. Gibt's vielleicht, keine Ahnung. Nee, das sind die Web-Performance-Tests, das andere war ein Last-Test. Entschuldigung. Web-Performance-Test. Man kann verschiedene Webseiten ansprechen, gucken, wie die Requests und Responses fliegen, ob die in der entsprechenden Zeit ankommen. Also so ein bisschen Coded UI-Test, bloß eben auf einem Level unter der UI bei Webseiten. Und dann haben wir eben die Coded UI-Tests, die man auch damit verwenden kann. Und man kann das alles wunderbar miteinander verbacken und kann daraus eine komplette Strategie ableiten. Das heißt, also wir haben jetzt die Möglichkeit, die Tools einzusetzen, wie wir sie wollen, auf die Art und Weise, wie wir sie brauchen. uns wird nichts vorgeschrieben und dadurch müssen wir oder können wir uns auf den Aufwand zurückziehen, den wir bereit sind, auch wirklich zu investieren, um etwas umzusetzen.